SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße herzlich Gerald Baas. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen auch.
Sie waren vor 20 Jahren ARD-Korrespondent in New York, waren dort Studioleiter. Und wir wollen über die Terroranschläge sprechen, die Sie damals nämlich woanders erlebten. Dieses Datum ist ja ein Datum, was sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat. Die allermeisten wissen noch, was Sie am 11.09. vor 20 Jahren gemacht haben. Wie gut ist Ihre Erinnerung?
Oh, ich weiß es auch noch sehr genau. Ich war an dem Morgen gerade aufgestanden. Es war nämlich 6:45 Ortszeit. In Edmonton, in der Provinz Alberta in Kanada. Ich war dort mit meinem Kamerateam für einen Vorbericht zum G8-Gipfel. Damals war das noch ein 8-Gipfel, jetzt ist ja G7 ohne Russland. Und wir wollten an dem Morgen wieder zurückfliegen nach New York. Und deswegen war ich relativ früh auf, hatte das Fernsehen angestellt, wie man das immer macht, um sich zu informieren. Und dann sah ich plötzlich, wie 100 Millionen andere Menschen in der Welt auch, ein Flugzeug in den nördlichen Twin Tower reinfliegen. Und bei der zweiten Wiederholung, Replay, war mir klar, das ist kein Unfall.
Was war Ihre erste Reaktion?
Ja, es war mir ziemlich klar, kein vernünftiger Pilot fliegt doch mitten in so einen Turm rein. Der würde, wenn er ausweichen will, den vielleicht noch streifen. Es war eine große Maschine und das sah man an einem Riesenloch, das ging ja über mehrere Etagen. Also war es eine Passagiermaschine, die mit Absicht in diese Türme reingeflogen worden ist. Es gab schon immer mal wieder Fälle, wo Piloten, gerade auch in New York gab es so einen Fall mit einem Egypt-Air-Piloten, der Inshallah gesagt hat und dann sein Flugzeug mit allen Insassen selbstmörderisch im Atlantik versenkt hat. Das war ein Gedanke, den ich auch noch zuerst hatte, aber es war mir klar, es war ein vorsätzlicher Anschlag. Ich habe sofort mein Team in New York angerufen, habe gesagt, ihr fahrt da sofort raus, ihr müsst Bilder machen. Ich bin schon auf dem Weg zum Flughafen und am Nachmittag wieder in der Stadt. Ja, das hatte ich mir so gedacht.
Flughafen war dann plötzlich nicht mehr wahrscheinlich.
Nein, dann war ja klar, plötzlich kam das zweite Flugzeug, dann war das dritte im Pentagon, dann waren die mutigen Passagiere, die eine vierte Maschine daran hinderten, auch nach Washington zu fliegen. Und die Maschine stürzte dann in Pennsylvania ab. Und in dem Moment war der ganze Luftraum Nordamerikas für 7 Tage gesperrt. Und als wir am Flughafen in Edmonton ankamen, konnten wir nur sehen, wie ganz viele Maschinen dort aus aller Welt landeten, die eigentlich für US-amerikanische Flughäfen gedacht waren. Das war ein Ausweichflughafen, der Flughafen war voll. Wir haben unseren Leihwagen genommen und haben gesagt, wir müssen sofort zurück nach New York.
Alberta, New York, das ist eine ganz schöne Strecke, glaube ich.
Ja, das sind 5000 Kilometer nach New York. 5000 Kilometer konnte ich mir damals noch nicht vorstellen. Aber ich habe gesagt, wir müssen so schnell wie möglich zurück. Und das hieß dann zu dritt, Kamerateam und ich, immer abwechselnd gefahren. Einer hat immer versucht, auf der Rückbank ein bisschen zu schlafen. Der andere hat auf Radarfallen aufgepasst. Und wir haben die 5000 Kilometer in knapp 50 Stunden tatsächlich bis New York geschafft.
Sie hatten Kontakt gehalten zu Ihrem Kameramann in New York, der nämlich gleich losgefahren war, um zu drehen bei den Türmen.
Ja, ich hatte ihm ja morgen gleich gesagt, fahr dahin, versuch gute Bilder zu kriegen oder die Eindrücke einzufangen. Ich bin auf dem Weg. Mit dem Flugzeug hatte ich dann noch geglaubt und jetzt war ich im Auto. Und dann kriegte ich während der Fahrt einen Anruf aus meinem Studio in New York und die sagten mir, Joe McCarthy ist voll tot. Der stand unter dem Südturm, als dieser einstürzte. Und sein Assistent war gerade zum Auto nochmal gegangen, um, glaube ich, noch Ersatzkassette oder Batterien zu holen. Und der hat sich gemeldet, hat gesagt, Joe stand da, wo jetzt nur noch Trümmer sind. Wenn Sie jemand dorthin schicken, sind Sie fassungslos in dem Moment.
Sie tragen ja auch die Verantwortung.
Ja, aber unabhängig davon menschlich, einfach fertig. Und ich habe dann gesagt, ruft seine Frau an, holt sie ins Studio, lasst die nicht alleine, erklärt ihr das persönlich und ich telefoniere auch nachher mit ihr, wenn es irgendwie geht. Und dann war das Problem, dass unendlich viele Menschen telefonierten, weil die Festnetze waren alle kaputt und gestört in New York. Und das ging nur noch über Handy und die waren überlastet.
Dann brach das Netz zusammen wahrscheinlich.
Ja, und auch Joe McCarthy konnte sich im Studio nicht melden. Er hatte überlebt, weil ein Polizist instinktiv, der da unter dem Turm mit ihm stand, die Scheiben des daneben liegenden World Finance Centers eingeschossen hatte, sodass die Menschen, die dort standen, ja, reingesprungen sind in die Lobby dieses Nebengebäudes und deswegen vor den Trümmerteilen geschützt waren. Joe hat dann weitergedreht, aber er konnte niemandem Bescheid sagen, weil er nirgendwo durchkam.
Was für ein unglaubliches Glück. Als Sie ankamen, nach dieser langen Reise mit dem Auto aus Edmonton nach New York, was waren die ersten Bilder, die Sie in New York gesehen haben?
Also ich sprang aus dem Auto und musste erst mal husten, weil immer noch eine dicke Staubwolke über Manhattan hing. Ich sage, das waren jetzt fast 2,5 Tage nach dem Einsturz. Und es war immer noch eine dicke Staubwolke da. Viele New Yorker trugen damals Maske, wie wir heute alle. Und ich bin dann gleich ins Studio. Ich habe die ganze Zeit verfolgt, was war im Autoradio. Und ich habe auch Eindrücke gehabt auf der langen Fahrt, wo, wissen Sie, wenn so ein Baustellenschild steht, wo immer blinkt slow, 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 langsam und plötzlich blinkt der United we stand, vereint sind wir und überall sind amerikanische Flaggen rausgehängt, dann ist plötzlich Amerika ein anderes Land geworden.
Von der einen auf die andere Sekunde, Sie haben gerade den Staub erwähnt. Daran haben heute noch viele Menschen zu leiden.
Ja, ich gehe davon aus, oder nein, ich nicht, aber die Leute, die das genau verfolgen und erfassen, dass mindestens genauso viele Menschen seit dem 11. September 2001 an den Folgen der Staubbelastung gestorben sind, weil auch viele Helfer sind ja ganz am Anfang zur Unglücksstelle oder zur Terroranschlagsstelle gegangen und da mit bloßen Händen versucht, noch Überlebende unter den Trümmern zu finden. Viele von denen hatten eine unglaubliche Asbestbelastung, Staubbelastung auf den Lungen. Es ist eine statistisch überdurchschnittlich hohe Anzahl von Lungenkrebserkrankungen aufgetreten, aber auch anderen Krankheiten. Der stellvertretende Bürgermeister von New York, der Stellvertreter von Rudy Giuliani damals, Rudy Washington, war schwer krank, weil er selber vor Ort die Rettungsaktion geleitet hatte. Und ich habe mit ihm 1-2 Jahre später ein längeres Interview geführt. Der hatte erhebliche gesundheitliche Probleme, war länger auch im Krankenhaus.
Ja, wie Sie gerade anklingen lassen. Sie hat das Thema natürlich auch noch wochenlang, auch Jahre beschäftigt. Gerald Bars, New York, kämpft 20 Jahre nach den Terroranschlägen mit Starkregen in der Stadt. Mehr als 40 Menschen sind verstorben. Sie haben immer noch enge Verbindungen dorthin. Was hören Sie denn aktuell aus New York?
Ja, meine Freunde rufen mich ja regelmäßig an und erkundigen sich auch, wie wir das Hochwasser in Deutschland überlebt haben. Weil die haben auch Bilder von der A erlebt und gesehen im Fernsehen dort. Und umgekehrt habe ich dann natürlich gefragt, wie seid ihr denn jetzt klargekommen mit eurem Hochwasser? Und Brian war gerade in der U-Bahn-Station und wartete auf den Zug, als plötzlich das Wasser die Treppe runterlief, die er gerade runtergegangen ist. Das war kein gutes Gefühl, weil man kann ja nicht wissen, wie viel Wasser kommt noch mehr. Und plötzlich stand er wirklich bis zu den Knöcheln im Wasser und kam da nicht mehr trockenen Fußes wieder raus. Und der Zugverkehr wurde eingestellt.
Das ist das Schwierige, gerade in solchen Situationen, wenn man runtergeht. Jetzt habe ich gelesen, instinktiv machen wir das wohl falsch, dass wir eher runtergehen, wie Sie gerade erwähnt haben, U-Bahn oder dann Unterführungen versuchen, Leute noch schnell mal eben durchzukommen.
Ja, man muss die Waschmaschine nicht mehr aus dem Keller retten. Aber man muss manchmal auch runtergehen, wenn man zum Beispiel oberhalb oder in den Twin Towers damals war es klug, dass man schnell wieder runtergegangen ist und nicht oben geblieben ist. Manche blieben ja nach dem Motto, die sind ja sicher gebaut, da wird schon nichts passieren, am besten bleibe ich jetzt in meinem Büro.
Es hätte auch gar keinen Weg hoch gegeben, oder?
Nein, ja, es gab ja die Feuerwehrleute, die wollten versuchen, die Menschen zu retten. Und ich erinnere mich an Sally Regenhardt, die Mutter des 27-jährigen Christian Regenhardt, der Feuerwehrmann war. Und die liefen nach oben, um Leute rauszuholen. Zu einem Zeitpunkt, als die Polizei schon über ihre Hubschrauber Warnungen verbreitete, alle raus aus den Türmen, die Statik hält nicht mehr, der Turm stürzt bald ein. Und da liefen die Feuerwehrleute noch hoch, weil die Funkgeräte der Polizei und Feuerwehr waren nicht synchronisiert. Man konnte nicht miteinander sich austauschen. Sie funktionierten im Übrigen in den Treppenhäusern überhaupt nicht. Und Sally Regenhardt hat sehr eindrucksvoll, und das hat mich sehr ergriffen, erzählt, dass ihr Sohn einen völlig sinnlosen Tod gestorben ist, weil er raufgeschickt wurde, als jeder raus sollte.
Wie ist Ihr Eindruck? Also was man jetzt auch hört und wenn man hört, so viele Menschen sind auch heute an Lungenerkrankungen erkrankt. Es hat noch so viele Nachwirkungen, Auswirkungen. Kann man so etwas überhaupt überwinden, so ein Ereignis?
Nein, das ist natürlich für alle ein so prägendes, um nicht zu sagen, für manche auch traumatisches Ereignis gewesen, dass einen das Leben begleiten wird. Und die Probleme sind ja noch nicht zu Ende, weil es gibt ja immer noch Leute, die kämpfen gegen ihren Lungenkrebs oder Ähnliches und Angehörige sind immer noch verzweifelt. Es gab jetzt auch wieder zum 20-jährigen Gedenken, also was morgen stattfindet, heftige Diskussionen, wie es abgehalten werden soll, weil der Bürgermeister von New York hatte gesagt, es sollten nur die Angehörigen an den Trauerfeiern teilnehmen. Auch Corona-bedingt sollte die Zahl eben niedrig sein. Aber was ist denn mit den damaligen Helfern, den Überlebenden und so? Da gibt es heftige Diskussionen auch noch und das ist immer noch berührend und sehr emotional.
Ja, sie hat das Ganze natürlich auch berührt. Sie haben mit vielen Menschen dann gesprochen, haben wochenlang über die Folgen gesprochen. Mit Augenzeugen, diese Gespräche waren sicherlich ganz besonders schwer. Welche Erinnerung kommt Ihnen da in den Kopf?
Ja, am Anfang habe ich ja wie ein Autopilot gearbeitet, weil ich 7 Tage nicht geschlafen habe, einfach durchberichtet habe nonstop und kam dann zum Nachdenken, als ich dann mit Angehörigen der Opfer reden konnte, nachdem Verstärkung wieder in New York eingetroffen war. Und Howard Lutnick war der Chef von Cantor Fitzgerald, einem Investmentbüro, und seine Mitarbeiter hatten ihre Büroetagen in der 101. bis 105. Etage des Nordturms. Das heißt, über der Einschlagstelle, da ist niemand rausgekommen. Er hat an diesem Tag 653 Mitarbeiter inklusive seinem Bruder verloren. Er selber hat nur deswegen überlebt, weil er seinen kleinen Sohn am ersten Tag in den Kindergarten bringen wollte und deswegen später zur Arbeit kam und eintraf, als das Flugzeug gerade einschlug. Und er stand noch unten. Und als er seine Geschichte erzählt hat, das war dann einige Wochen später, hat er angefangen zu heulen. Und ich habe mitgeheult, wie ein Schlosshund. Das war ein Moment, wo es mir erstmal so richtig auch persönlich bewusst geworden ist, was Menschen an Schicksalen erlitten haben. Ja. Ein zweites Beispiel war...
Ja, das ging Ihnen wahrscheinlich öfter so, wenn man diese unglaublichen Schicksale hört. Man kann wahrscheinlich gar nichts anderes machen.
Denken Sie an Sally Regenhardt. Ihr Sohn war junger Feuerwehrmann, 27 Jahre alt, bei der Firefighter, beim New Yorker Fire Department. Und der wurde raufgeschickt in den Turm, um Menschen zu retten. Und Sally Regenhardt hat dann den Tod ihres Sohnes als vollkommen sinnlos bezeichnet.
Haben Sie heute noch Verbindungen zu den Menschen von damals? Manchmal entsteht daraus ja etwas.
Ja, einige schon. Aber jetzt nicht unmittelbar mit Angehörigen von Opfern, aber mit Menschen, die das selbst miterlebt haben, die da evakuiert wurden. Mein Freund Peter wohnte damals auch downtown in der Bleecker Street. Das war sozusagen in unmittelbarer Nähe von den Türmen. Der Bus wurde auch damals evakuiert und hat das alles sehr unmittelbar miterlebt, einschließlich Maske und Atemnot und sonst was alles. Das gibt viele, aber wenn ich noch ein Beispiel nennen kann, haben wir noch die 10 Sekunden.
Die Zeit nehmen wir uns.
Michael Richards war ein Künstler, der wie 13 andere ein Atelier als Stipendium bekommen hatte in den Türmen und er machte Skulpturen. Und ich wurde auf sein Schicksal aufmerksam, als seine Atelier-Nachbarin Monika ein Video im Internet einstellte, wo sie nach ihm suchte. Hat ihn jemand gesehen? Ist er vielleicht noch rausgekommen? Ich habe mich am Abend vorher von ihm verabschiedet, weil er arbeitete noch und wollte dann über Nacht auf dem Feld mit im Atelier schlafen. Und ich habe noch ein Video gedreht. Michael arbeitet an den Skulpturen und hatte immer nur ein Motiv seit Jahren. Menschlicher Körper wird von einem Flugzeug durchbohrt. Und sie zeigte ihn bei dieser Arbeit dieses Motivs und dann ging die Kamera nach draußen und da hatte es gerade geregnet und sagte, das sind keine Regentropfen, das sind Tränen. Und an genau der Stelle, wo sein Atelier war, ist das Flugzeug damals eingeschlagen.
Gerald Bars, als George W. Bush nur wenige Stunden nach den Anschlägen in New York vom Krieg gegen den Terror sprach. Hat Sie das überrascht damals?
Ja, es war wenige Tage nach den Anschlägen, weil wenige Stunden danach war er verschwunden im Bunker irgendwo. Aber nein, natürlich musste der amerikanische Präsident darauf reagieren. Er stand ja da in Ground Zero und hat zu den Feuerwehrleuten da und den Helfern gesagt, I can hear you, ich höre euch. Und diejenigen, die das gemacht haben, die müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Und das war allgemein die Überzeugung, dass man damit nicht wegkommen kann. Das war klar. Ich habe noch nie erlebt, dass innerhalb von 48 Stunden der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, 15 Nationen, einstimmig beschlossen hat, dass ein Krieg gegen Afghanistan, legitim ist, weil Afghanistan sich geweigert hatte, den Drahtzieher von Al-Qaida, Osama bin Laden, auszuliefern. Und damit fing eine unheilvolle Entwicklung der letzten 20 Jahre an.
Was zudem dann auch später in Frage gestellt wurde, war die Berichterstattung. Es hieß, dass sich viele von der US-Regierung hätten instrumentalisieren lassen. Und dann hat sich die New York Times sogar auch später entschuldigt, dass sie Informationen zu schnell übernommen hatte.
Das war nicht im Zusammenhang mit Afghanistan, das war genau. Später der Krieg zum Irak. Und ich kann mich noch genau an die State of the Union Address von George W. Bush erinnern, also die Rede zur Lage der Nation. Im Januar oder Anfang Februar 2003, nachdem er dann von der Achse des Bösen gesprochen hatte und dazu eben Nordkorea, Afghanistan, Iran und eben den Irak erklärt hat. Und Afghanistan war er schon. Und jetzt wollte er in den Irak und da einen Regimewechsel machen. Und er hat von Massenvernichtungswaffen dort, die uns bedrohen, gesprochen. Diese Dia-Show, die sein Außenminister Colin Powell denn im Sicherheitsrat gemacht hat, war bizarr, weil neben mir stand immer der stellvertretende deutsche Botschafter. Aber ich hatte auch einen Mitarbeiter von Herrn Blix, also dem Mann, der als Inspekteur der Vereinten Nationen diese Waffen suchte im Irak und keine fand. Und die mir immer gesagt haben, das ist doch alter Kaffee, das haben wir schon längst überprüft und so. Und das war der Versuch, die Öffentlichkeit zu täuschen. Und da muss man aufpassen als Journalist.
Heute ist das Stoff für einen Thriller, der im Kino läuft, ja. Curveball. Aber es gab auch Kritik daran im Vorfeld schon, dass einerseits aus Washington berichtet wurde, was die Regierung sagte. Und in New York sitzt die UN. Und da sind die Berichterstatter dort dann manchmal wohl jeweils Sprachrohr der Institutionen gewesen. Wie haben Sie das empfunden?
Naja, mein werter Kollege Tom Burow, der damals Washington-Korrespondent war und ich in New York. Wir haben immer miteinander gespottet. Er ist der Kriegstreiber, ich bin der Friedensengel, weil er hat einfach immer berichten müssen, was die Regierung in Washington erzählt hat. Und ich habe dagegen gehalten, was die Vereinten Nationen und UN-Generalsekretär gesagt hat. Das waren sehr widersprüchliche Informationen. Und das fand ich aber das Wichtige an einer guten und zuverlässigen Berichterstattung, dass wir referiert haben, was verschiedene Seiten gesagt haben. Aber wir haben es auch in Zweifel gezogen, was dann aus Washington kam. Und ich habe auch mehrfach kommentiert und habe gesagt, es geht nicht Herrn Bush mehr um Massenvernichtungswaffen, es geht ihm um eine späte Rache seines Vaters, der einfach Saddam Hussein nicht losgeworden ist im ersten Irakkrieg und das soll jetzt nachgeholt werden.
Heute weiß man, alle waren damals im Bilde, BND, Bundeskanzler Schröder, Außenminister Joschka Fischer, auch die Amerikaner. Und trotzdem gab es dann dieses Bild, was in der Öffentlichkeit hergestellt werden sollte. Welches Misstrauen schafft das in die Politik?
Nein, ich glaube, das ist interessengerichtet und ich habe kein grundsätzliches Misstrauen in die Politik, weil es gab natürlich auch in der amerikanischen Politik heftige Gegenstimmen dagegen, die das auch kritisiert haben. Damals bei den Demokraten im Kongress gab es natürlich auch so etwas wie nationale Solidarität und man hat auch den Patriot Act mit verabschiedet, dieses neue Gesetz, was sozusagen patriotisches Gesetz war, was die Befugnisse des Präsidenten weitgehend für einen bestimmten Zeitraum erweitert hat. Aber das gab es auch. Es gibt kein grundsätzliches Misstrauen, aber ich habe damals gelernt, auch im Hinblick auf ganz viele Falschinformationen, die im Umlauf waren. Zum Beispiel hieß es, eine U-Bahn steht noch im Hudson-Tunnel und da sind hunderte von Menschen ertrunken und so. Ich sagte, wer berichtet das? Was soll das sein? Ich habe bestimmte Informationen nicht weitergegeben, die ich nicht sicher war, dass die Quelle zuverlässig ist oder was ich selber überprüft habe. Und das halte ich immer noch für ein ganz wichtiges Prinzip des Journalismus. Sage nichts, was du nicht genau weißt.
Wenn Sie auf den Krieg gegen den Terror schauen, den die USA nach den Terroranschlägen ausgerufen haben und all die Auswirkungen, wenn wir jetzt schauen auf den Abzug der Truppen aus Afghanistan und Sie sind in Kontakt mit vielen Menschen aus New York, was hören Sie von dort?
Also ich kann natürlich nicht verallgemeinern, aber meine Freunde haben Sorge. Wo das jetzt alles hinführt, die hatten aber auch Sorge über die Entwicklung der letzten Jahre schon in Afghanistan oder überhaupt im Nahen Osten. Das Syrien oder Irak ist ja vorher schon intensiv Thema gewesen. Ich erinnere mich schon an die Gespräche mit meinen Nachbarn, die gesagt haben, warum hassen die uns eigentlich so? Und ich habe gesagt, kann es daran liegen, dass ihr glaubt, dass ihr, oder dass ihr, wir glauben, dass wir ein prima Modell an westlicher Demokratie in die ganze Welt exportieren müssen und können. Und das sind natürlich jetzt auch alles Sorgen. Das, was jetzt passiert ist in Afghanistan, das kommentieren die Freunde fassungslos, dass man so unsortiert und unüberlegt und ungeplant da abzieht und überrollt wird. Und plötzlich sind auch noch von amerikanischer Seite vermutlich über 1.000 oder mehrere 1.000 Amerikaner in Afghanistan, die noch nicht draußen sind. Das ist Verständnislosigkeit.
Gerade wird häufig die Frage gestellt, war der Einsatz, waren die 20 Jahre umsonst?
Das weiß ich nicht genau. Es war sicherlich nicht vergebens, also umsonst war es schon gar nicht, hat unglaublich viele Milliarden gekostet. Aber es war auch nicht vergebens, weil man natürlich Al-Qaida erheblich geschwächt hat, auch denn leider erst 10 Jahre später den Osama Bin Laden denn aufgespürt hat. Das war ja dann unter Obama, der sich dann auch wieder fokussiert hatte auf die Suche nach den Drahtziehern und nicht mehr nur auf Afghanistan kontrollieren. Es war, glaube ich, ein ganz großer Fehler, in Afghanistan zu intervenieren mit dem späteren Ziel, Afghanistan zu einer Demokratie, westlichen Demokratie umgestalten zu können. Es war kein Fehler, die Verantwortlichen für diese Terroranschläge zu kriegen. Man hätte dies mehr als eine Polizeiaktion machen sollen und dann mit Entwicklungshilfe vielleicht noch stabilisieren und helfen, aber kein Regimewechsel.
Die Milliarden haben Sie gerade angesprochen. Von 2005 bis 2019 gaben die USA für die afghanische Armee knapp 50 Milliarden Dollar aus. Das ist ein Desaster für Sie und die Afghanistan-Verbündeten. Sie haben Ihre Feinde bewaffnet. Wie blickt man dort aktuell in den USA darauf?
Ja, der ein oder andere erinnert sich ja sogar, dass mal die USA Al-Qaida unterstützt haben im Kampf gegen die russische, damals sowjetische Besetzung Afghanistan und überhaupt erst Al-Qaida gegründet haben. Und das war schon ein großer Fehler. Und jetzt ziehen die Amerikaner ab und die ganzen Waffen lassen sie da und die Taliban können sie auch wieder nutzen. Es wiederholt sich immer wieder die Geschichte und viele sagen dann mir, lernen wir eigentlich nicht aus der Geschichte. Es sind natürlich immer andere handelnde Personen. Aber man könnte ja auch mal ein bisschen in der Vergangenheit zurückblicken und sich schlau machen.
Sie haben mal gesagt, Sie hätten sich während Ihrer Zeit als Korrespondent in New York regelrecht als New Yorker gefühlt. Gab es dafür einen bestimmten Auslöser?
Ja, das war der 11. September, weil danach hatte ich so viele intensive Gespräche. Also wissen Sie, ich habe in einem Hochhaus in Manhattan gewohnt, da sind die Nachbarn doch eigentlich alle sehr anonym. Man sieht sich und sagt Hi und plötzlich blieb man stehen und sagte, sag mal, warum hassen die uns eigentlich? Und dann gab es Gespräche und wir haben uns zusammengesetzt und es gab intensive Gespräche. Ich habe ganz viele Freunde in dieser Zeit gefunden, die bis heute intensiv geblieben sind. Und ich war plötzlich, das hatte ich das Gefühl, einer von ihnen. Außerdem, was ich da erlebt und gesehen habe, habe ich auch als persönlichen Angriff auf mich empfunden, wie alle New Yorker auch. Und ich war von dem Tag an eigentlich kein deutscher Korrespondent mehr in New York, sondern ich habe immer meinen Freunden gesagt, jetzt bin ich ein deutscher New Yorker, uneingeschränkt mit euch verbunden. Und sie haben mich auch so aufgenommen.
Ihren Worten ist auch zu entnehmen, wie wach die Erinnerung noch daran ist.
Das vergisst man nie.
Weil sich das einfach so eingebrannt hat. Wie haben Sie es denn geschafft, diese Ereignisse zu verarbeiten? Weil das ist natürlich auch ein Prozess.
Naja, verarbeiten in dem Sinne tut man es ja eigentlich nie. Aber als Berichterstatter hat man natürlich die Möglichkeit, dadurch, dass man sehr vieles berichtet, reflektiert, auch später, wenn die Aktualität vorbei ist. Ich habe ein Buch geschrieben darüber, um das aufzuarbeiten. Das habe ich in Romanform geschrieben, weil ich da sehr viele persönliche Erlebnisse reingepackt habe, wo ich die Personen, deren Leben ich mitgekriegt habe, nicht offenbaren will und habe das fiktiv gemacht und auch komprimiert gemacht. Aber das sind so Dinge, die haben einem geholfen. darüber nochmal nachzudenken.
Albträume hatten Sie keine?
Albträume, nein. Aber viele Gedanken. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie nachts aufgeschreckt worden wäre. Ich bin ja gar nicht dazu gekommen. Am Anfang war ich so kaputt und müde und erschöpft. Dabei bin ich umgekippt ins Bett und dann musste ich wieder aufstehen für die Frühsendung oder so. Das, nein. Aber 20 Jahre danach gibt es immer wieder Momente, an denen die Erinnerungen wie gestern wieder vor dem inneren Auge auftauchen.
Wie oft kommen diese Erinnerungen noch hoch?
Oh ja, jetzt, wenn ich gerade an so einem Jahrestag wieder darüber erzählen muss, dann ist das schon intensiver. Zwischendurch vergesse ich das schon mal, wenn ich jetzt in meinem Altersruhesitz in Italien bin und da neue Eindrücke sammle.
Sie hätten sich auch ein Leben in New York vorstellen können. Es gab dann aber noch ein Angebot aus Deutschland. Wo ging es danach hin?
Ja, nein. Also ich war ja schon länger Studioleiter und ARD-Korrespondent in New York, als normalerweise die Verträge laufen. Die sind ja immer 5 Jahre. Ich war 6¼ Jahre da und das wurde immer nochmal wieder verlängert. Kannst du nicht noch ein bisschen? Aber dann wurde das Studio Dortmund, WDR-Studio Dortmund, vakant, also die Leitung des Studios. Und da war ich dann in der Nähe meines Ehemanns, der dort in der Nähe ein Restaurant, Café, Restaurant betrieben hat und Konditormeister war. Und wir haben über viele Jahre immer eine Miles-and-More-Beziehung gehabt. Wir haben uns jeden Monat mal gesehen, alle 2 Monate flog ich mal kurz rüber und er mal rüber zu mir. Und dann habe ich gedacht, ach, jetzt könnte man sich eigentlich mal vorstellen, eine Weile zusammen zu leben. Und deswegen war WDR Dortmund ganz toll.
Sie können das beurteilen. Wie unterscheidet sich das Bild, was wir von den USA aus den Medien haben, von dem, wie Sie es im Alltag erlebt haben?
Was für ein Bild haben wir denn aus den Medien? Hatten wir das Bild plötzlich damals unter Obama, der ein Messias war und über Wasser gehen konnte, oder der Kriegstreiber Trump, oder jetzt der Biden, der gemäßigt ist, aber irgendwie auch wieder Fehler gemacht hat, katastrophale Fehler, schreibt mancher beim Abzug aus Afghanistan. Nein, das ist alles verkürzt. Natürlich gibt es in den USA Sonne und Sonne, wie wir zu sagen pflegen im Ruhrgebiet. Meine New Yorker Freunde ticken völlig anders als einige Leute in Tennessee oder in Mississippi oder Alabama oder sowas.
So wie der Hamburger vielleicht anders tickt als der Münchner.
Ja, da sind die Unterschiede sogar noch krasser in den USA. Und ja, ich muss jetzt eins dazu sagen, es hat mich doch verstört, dass die meisten Amerikaner sehr schlecht gebildet sind, was Aktualität angeht. Weil es gibt ja kaum noch eine Tageszeitung, eine regionale Tageszeitung. Es gibt ganze Bundesstaaten, die höchstens nur 1, 2 Regionalzeitungen in manchen Provinzen haben. Und dann war es das. Und das erinnert mehr an Anzeigenblätter bei uns. Eine New York Times, die ist natürlich eine hohe Qualitätszeitung, hat eine Auflage von weniger als 1 Million. Das ist als führende Zeitung bei 300 Millionen Einwohnern. Wer liest die denn? Nur eine kleine Elite. Das amerikanische Fernsehen unterbricht das Programm, wenn irgendwo ein Hund im Eis einbricht und macht daraus Breaking News und macht dann Live-Übertragung. Aber die großen Themen dieser Welt arbeiten die nicht auf. Es ist kommerzielles Fernsehen. Das geht nach Quote und nach nach Marketing.
Ne? Macht Ihnen das Sorge?
Ja, aber das gibt es in Amerika ja schon lange und das ist eine Verdummung, denn auch schleichende Verdummung der Menschen. Wir amüsieren uns zu Tode, hat schon mal Neil Postman, ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnern kann, vor 25 oder 30 Jahren geschrieben, ein amerikanischer Soziologe, bei der Analyse des amerikanischen Fernsehens, das ich aber auch im italienischen Fernsehen so sehe, oder wir wollen nicht die ganze Welt durchgehen, aber wir müssen höllisch aufpassen, dass wir es geht ja nicht nur um Manipulation von Leuten, das gibt's auch, diese Entwicklung, dass Staaten oder Gruppen ganz gezielt versuchen, Leute mit Falschinformationen zu manipulieren. Aber dass man einfach durch Ahnungslosigkeit nicht mehr richtig urteilsfähig ist.
Sie versuchen dagegen zu arbeiten, sind engagiert in der deutsch-amerikanischen Gesellschaft. Welche Themen haben Sie da aktuell auf dem Schirm?
Also was wir im Wesentlichen machen im Augenblick ist, pandemiebedingt, dass wir Zoom-Konferenzen machen. Und zwar gibt mir das die Chance, interessante Gesprächspartner in den USA mit interessanten Gesprächspartnern in Deutschland zusammenzuschalten. Und viele können das dann mitverfolgen und ihre Fragen stellen. Und dieser transatlantische Stammtisch, wie wir das denn nennen, hat eine gewisse Kontinuität und Beliebtheit inzwischen. Jeden Monat gibt es den und ich habe da schon ganz spannende Leute gehabt, wie den gerade pensionierten Generaloberst der amerikanischen Armee, der heftige Kritik auch geübt hat an der Militärstrategie und Afghanistan-Militärpolitik und ähnliches mehr.
Erreichen Sie auch junge Menschen?
Viel zu wenig, ich würde mir viel mehr wünschen. Es gibt immer welche, die auch dazu hören oder sich mal einschalten. Aber wir machen ja auch viel Jugendaustausch in der deutsch-amerikanischen Gesellschaft für Schüler und auch für Studenten. Das ist sehr erfolgreich. Wobei leider gehen mehr deutsche Jugendliche nach Amerika, als amerikanische Jugendliche nach Deutschland kommen wollen.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Gerald Baas.
Dankeschön.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.